The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 27. Mai. Die Wirtschaftsministerin startet in der Ferne ihre vielleicht wichtigste und auch schwierigste Reise des Jahres. Schwierig ist die Ausgangssituation hier zu Hause. Im April musste sie unter anderem wegen der Iran-Krise die deutsche Wirtschaftsprognose nach unten korrigieren.
Was die veränderte Ausgangslage für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutet, ist hier abgetragen. Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem realen BIP-Wachstum von 0,5%. Für 2027 rechnen wir mit einem BIP-Wachstum von 0,9%. Die Jahresprojektion von Januar haben wir deshalb herunter korrigiert, um jeweils einen halben Prozentpunkt.
Umso wichtiger wird vor dem Hintergrund ihr Besuch in China. Katharina Reiche ist ab heute im Reich der Mitte unterwegs, begleitet von einer hochkarätigen 35-köpfigen Wirtschaftsdelegation. Sie trifft unter anderem den Handelsminister und den mächtigen Vizepremier He Lifeng. Er ist für die Wirtschaftspolitik zuständig. Es wird ein Drahtseilakt der besonderen Art. Auf der einen Seite muss sie sich kooperativ zeigen, beziehungsweise wolle man, Zitat, das künftige Kooperationspotenzial ausloten. So heißt es aus dem Ministerium. China ist der wichtigste Handelspartner für Deutschland. Andererseits wächst die Kritik an China bzw. an der Kommunistischen Partei. Durch staatliche Subventionen und eine künstlich niedrig gehaltene Währung drängt Peking in sensible Branchen. Das zeigt auch eine neue Studie der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Deutschland werde immer abhängiger in Schlüsselindustrien, so zeigt die Studie zum Beispiel bei Akkus, Solarpanelen und auch Antibiotika. Andreas Fulda ist Professor für Politik an der University of Nottingham. Außerdem war er Senior Fellow am Asia Research Institute. Er hat 7 Jahre in China gelebt und 1,5 Jahre in Taiwan. Er fordert eine kritische, selbstbewusstere Haltung Europas und Deutschlands gegenüber China und ein Verhindern der steigenden Abhängigkeit.
Nehmen wir das Beispiel Antibiotika. Also nach Covid, wo wir so große Engpässe hatten, auch bei der Beschaffung von Schutzprodukten für zum Beispiel Ärzte und Krankenschwestern. Also wie kann es angehen, dass wir uns auch da jetzt abhängig machen, zum Beispiel von China, von Antibiotika? Das kann nicht angehen. Auch da müsste man dann eben mit den Unternehmen zusammen sagen, diese Fabriken müssen jetzt wieder in Europa angesiedelt werden.
Fakt ist, Deutschlands Exporte nach China sinken, die Importe aus China steigen und zwar massiv. Auch im Bundestag werden kritische Stimmen lauter. Der Unionsobmann im Wirtschaftsausschuss Klaus Wiener hat dem Pioneer-Hauptstadt-Politik-Team gesagt, Zitat, China verschafft sich mit unlauteren Mitteln immer größere Vorteile im Außenhandel. Zitat Ende. Die Wirtschaftsministerin weiß das alles, muss aber eben den Balanceakt hinbekommen zwischen Kritik an der Wirtschaftspolitik Chinas und dem Wissen, dass Deutschlands Wirtschaft ohne China nicht weit kommt. China ist eben nicht mehr nur Abnehmer wie einst, sondern heute auch Anbieter, Konkurrent, Innovator. Der größte Fehler wäre, das zu unterschätzen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Günther Kriechbaum ist CDU-Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und Experte für die Republik Moldau. Das kleine Land grenzt an die Ukraine und spürt Russlands Atem schon im Nacken.
Hier gibt es eben auch nicht den Krieg, mit, wie man sich das vorstellt, mit Boots on the ground, aber sehr wohl die Aggression und die Bedrohung im Cyberbereich. Es gibt Attacken vielfältigster Art.
Außerdem tourt dieser Podcast schon bald wieder durchs Land und wir bewundern einen Schatz, der bislang in Schlössern und Burgen versteckt war.
Die Nacht in Kiew. Es ist ein erbitterter Kampf am Himmel. Über 600 Raketen und Drohnen feuert Russland ab. Die meisten zielen auf die Hauptstadt.
Russland macht weiter Druck auf die Ukraine, zuletzt mit schweren Angriffen in Kiew, wie hier das ZDF berichtet. Dabei werden auch die Mittelstreckenraketen vom Typ Oreshnik eingesetzt. Die fliegen tausende Kilometer weit und könnten theoretisch auch europäische Hauptstädte erreichen. In anderen Ländern des Kontinents stehen russische Soldaten sogar quasi schon im Vorgarten. Die Republik Moldau, umgeben von Rumänien und der Ukraine, gilt als eines der verwundbarsten Länder Europas. Denn an der Grenze zur Ukraine liegt Transnistrien, ein von Moldau abtrünniges pro-russisches Separatistengebiet, in dem russische Soldaten stationiert sind. Transnistrien wird von keinem anderen Land anerkannt, aber dieser eingefrorene Konflikt ist seit dem Ukraine-Krieg wieder brandgefährlich geworden. Gefährlich vor allem für das kleine Moldau mit seinen gut 2 Millionen Einwohnern. Günther Kriechbaum ist CDU-Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und er ist kürzlich wieder in die Republik Moldau gereist, in die Hauptstadt Chișinău. Er kennt sich dort bestens aus. Gabor Steingart hat mit ihm gesprochen über ein Land, das viele nicht auf dem Schirm haben und nach dem Russland immer mehr seine Finger ausstreckt.
Einen schönen guten Morgen, Herr Kriechbaum.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Sie befinden sich gerade im Herzen eines, ja, durchaus Konflikt, aber auch historisch bedeutsamen Gebietes, nämlich in der Republik Moldau. Wo genau sind Sie da und was hat Sie dahin gebracht?
Also ich befinde mich in der Hauptstadt der Republik Moldau in Chișinău und der erster Anlass war natürlich der, dass die Außenministerkonferenz des Europarates dort stattfand. Der Europarat, der sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten zum Schutz der Menschenrechte verpflichtet hat, zum Schutz der Demokratie, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Und danach habe ich dann auch die Gelegenheit genutzt, hier bilaterale Termine zu machen mit der dortigen Präsidentin, mit Maia Sandu, die sehr, sehr couragiert, sehr mutig auch der russischen Aggression und der russischen Repression entgegentritt.
Nun ist ja die Republik Moldau ein Binnenstaat in Ost- bzw. in Südosteuropa, grenzt an die Ukraine, hat keinen Zugang zum Meer, aber ist dennoch, tja, wie soll man sagen, in Teilen jedenfalls stehen da russische Soldaten. Wo genau stehen die und warum eigentlich?
Ja, das trifft zu. Die Republik Moldau hat einen sogenannten Frozen Conflict. Das heißt, es gibt einen Gebietskonflikt, denn Chișinău hat tatsächlich nicht Zugriff und Zugang auf das ganze Land, obwohl das Land Moldau natürlich souverän ist. Wir haben das analog betrachtet durchaus auch in Georgien mit Südossetien und Abchasien oder eben auch in der Ukraine selbst, wenn ich hier an die Krimhalbinsel denke, beziehungsweise natürlich auch das ganze Donbassbecken. Das ist allerdings kein Frozen, sondern ein Hot-Konflikt, wie wir dazu sagen, weil hier ein Krieg tobt. Allerdings versucht natürlich dann auch hier die Republik Moldau, sich genau dieser russischen Einflussnahme zu widersetzen. Und hier gibt es eben auch nicht den Krieg, mit, wie man sich das vorstellt, mit Boots on the ground, aber sehr wohl die Aggression und die Bedrohung im Cyberbereich. Es gibt Attacken vielfältigster Art und hier versucht man sich bislang auch sehr erfolgreich der russischen Einflussnahme zu widersetzen.
Aber diese Republik, nennt sie sich ja, Republik Transnistrien, das ist ja durchaus ein eigenes Gebiet, das eben von russischen Soldaten auch beherrscht wird, richtig?
Ja, sie versuchen dort die Abspaltung und viele der dort lebenden Menschen haben auch russische Pässe. Das wurde jetzt auch noch einmal verstärkt durch Putin, denn er hat mit einem Dekret verordnet, dass diejenigen, die eben hier leben, auch wenn sie nicht auf russischem Territorium leben, vereinfacht russische Pässe bekommen können. Ob das am Ende des Tages erfolgreich ist, ich weiß es nicht, denn Zelenskys Verdacht ist sicherlich zutreffend, dass hier neue Soldaten auch für den Krieg gewonnen werden sollen.
Wie viele Soldaten stehen da bislang? Es sind ja insgesamt über 300.000 Einwohner in Transnistrien versus den 2,5 Millionen, die in der Republik Moldau sind. Aber wie viele Soldaten der russischen Armee stehen da?
Also es sind ungefähr 1500 russische Soldaten, wobei diese russischen Soldaten auch oft von der Nationalität her Moldauer sind. Das ist hier etwas, manchmal auch etwas unübersichtlich. Aber das macht es jetzt natürlich aus im Unterschied zur Ukraine. Die Ukraine war auch schon vor Beginn des Krieges dort die zweitgrößte europäische Armee, die größte natürlich die russische, wohingegen natürlich die moldauische Armee doch sehr, sehr übersichtlich ist. Und das genau ist so wichtig, dass wir dann von europäischer Seite, von Seiten der Europäischen Union, alles dahingehende tun, um auch hier Moldau zu stabilisieren. Denn vor allem, wenn hier Putin in der Ukraine siegen würde, dann wäre wahrscheinlich sein Machthunger nicht gestillt, sein Imperialismus nicht gestillt und er würde sicherlich weitermachen im Falle der Republik Moldau.
Gut, deswegen haben Sie da ja auch getagt, um symbolhaft deutlich zu machen, ihr seid nicht alleine, sondern wir sind an eurer Seite. Aber wie an eurer Seite kann dieses Europa und kann die NATO überhaupt sein? Denn dieses Gebiet, in dem Sie sich jetzt gerade befinden, ist ja nicht Teil der EU und auch nicht Teil der NATO.
Das ist zutreffend. Zunächst hatte natürlich jetzt auch hier die Republik Moldau den Vorsitz im Europarat inne. Er ist jetzt übergegangen nach Monaco. Allerdings, Sie sprechen es richtigerweise an, die Moldau ist weder Mitglied der NATO noch der Europäischen Union. Es gab beispielsweise auch ein Referendum, das hier abgehalten wurde, ob man überhaupt der Europäischen Union beitreten will. Das ging sehr knapp aus. Aber warum ging es knapp aus? Weil es gab das sogenannte Vote-Buying, nämlich den Stimmenkauf, der von russischer Seite organisiert wurde. Am Ende ist Putin sein Geld losgeworden, aber er hat seinen Erfolg nicht erreicht. Denn tatsächlich war das Referendum dann ein Erfolg, als dass eben hier Moldau auch der Europäischen Union beitreten möchte.
Was kostete denn so eine Stimme für Putin, eine Stimme der Bürger und Bürgerinnen in der Republik Moldau? Was war die wert?
Das kann ich Ihnen leider auch nicht genau sagen, weil hier jedenfalls die russische Seite nicht auf mich zugekommen war. Aber jedenfalls kann ich Ihnen sagen, es hat im großen Stil stattgefunden. Und man geht davon aus, dass circa 14% der gesamten Stimmen gekauft waren.
Und diese russischen Soldaten, die in Transnistrien, also in den Grenzen der Republik Moldau stehen, sind die denn auch schnell aufbaubar? Ist es denkbar für Sie, dass man von dort auch ohne einen Sieg in der Ukraine weiter westlich in Europa marschieren könnte? Ist ein schneller Aufbau dieser russischen Truppen denkbar?
Das glaube ich nicht schon rein logistisch, weil es gibt ja keine Landverbindung rüber nach Russland. Aber Russland hat den Fuß in der Tür. Russland möchte bewusst destabilisieren. Und um das noch etwas zu illustrieren, in früheren Zeiten war es tatsächlich so, dass Russland seine Energie, vor allem Gas, das dann dort auch verstromt wurde, absolut für Umme geliefert hatte. Es wurde kein Geld dafür verlangt. Außerdem hat auch Russland die ganzen Pensionen der dortigen Rentner getragen. Schätzungen damals gingen davon aus, dass diese Party sozusagen 1 Milliarde US-Dollar jährlich gekostet hat. Es zeigt aber auch zugleich, dass Russland natürlich schon trotz aller Rhetorik geschwächt ist. Ich erinnere nur beispielsweise an den Krieg in Syrien, der nach über 10 Jahren dann auch sein Ende fand, weil Russland einfach seine Truppen hat abziehen müssen für die Ukraine, damit die Soldaten dort zur Verfügung stehen. Das zeigt alles in allem. Dort, wo früher eigentlich Russland noch präsent war, gibt es auch Rückzugsgefechte im wahrsten Wortsinn. Aber man ist natürlich nach wie vor dabei. Man möchte dieses Europa schwächen. Und da ist jedes Mittel recht. Aber egal, ob das Cyberattacken sind, ob das natürlich durch die Schattenflotte geschieht, ob dann Ostseekabel auch bei uns vor der Haustüre gekappt werden, was die Dateninfrastruktur beeinträchtigt. Das alles zeigt einfach, welche Auswirkungen auch ein hybrider Krieg, wie er gegen uns geführt wird, auch hat.
Aber wenn Russland seine eiserne Faust hier ausstrecken würde, Herr Griechbaum, dann im Ernst könnte das demokratische Europa nicht viel tun, oder?
Das sehe ich ein Stück weit anders, weil letztlich befindet sich auch die russische Wirtschaft unter einem enormen Druck. Der Krieg kostet sehr, sehr viel Geld und die Europäische Union hat ja auch reagiert mittlerweile mit 20 Sanktionspaketen, das entfaltet schon seine Wirkung. Langsam, ich hätte mich gefreut, wenn es schneller der Fall gewesen wäre. Aber tatsächlich bis hin zu Ölpreisdeckel etc. setzt das der russischen Regierung schwer zu, auch wenn sie es nicht so zugeben will. Aber wir wissen, zu welchen Zinsen sich Russland auch refinanzieren muss oder eben auch Privatpersonen dort ihre Darlehen aufnehmen müssen. Das sind schon ganz, ganz andere Zinssätze als bei uns in Deutschland oder in der Europäischen Union.
Ja, aber das haben wir für die Ukraine getan. Würden wir das auch für die Republik Moldau tun? Denn die ist ja bislang nicht in unserem Hegemonialgebiet.
Wir wollen ja auch nicht, dass die Ukraine einem Hegemon ausgesetzt ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass die Ukraine in ihrer Souveränität respektiert wird, auch in ihrer Integrität, was nicht zuletzt Russland damals auch anerkannte in dem sogenannten Budapester Memorandum. Aber bei Moldau selbstverständlich gilt auch hier die Entschlossenheit, die wir ja auch schon zeigen. Denn das Narrativ ist ja immer wieder dasselbe. Das verbirgt sich ja jetzt auch hinter der Aktion, noch mehr Menschen mit russischen Pässen auszustatten, dass man dann eben sagt, ja, hier, ihr seid ja Russen. Und wenn ihr euch benachteiligt seht, wenn ihr euch irgendwo drangsaliert seht, bitte sagt es uns, wir helfen euch dann. Das ist ja immer wieder dasselbe Muster, so wie es damals auch im Osten der Ukraine der Fall war.
Vielen Dank für diese Reportage aus einer doch für uns sehr fremden und gleichzeitig sehr nahen Welt. Herr Kriechbaum, ich wünsche gute Rückreise. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Steingart. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Ich freue mich, wenn Sie uns hier morgens zuhören, aber noch mehr freue ich mich, wenn wir uns bald sehen. Live und in Farbe, vielleicht in München, Heidelberg, Köln, Erfurt oder in einer der anderen Städte, durch die dieser Podcast bald tourt. Eine Bühnenshow ist nämlich nochmal was ganz anderes. Man sitzt zusammen, erlebt denselben Moment und in der Pause oder nach der Show trifft man sich persönlich. Das Late Night Briefing Live geht auf Tour. Mit dabei Jörg Thaddäus und ich, Gábor Steingart natürlich, Aleph Doğan, Diana Kinnert, die Pioneer Band und das alles auf großer Bühne. Es wird debattiert, es gibt gute Unterhaltung, interessante Interviews. Hendrik Wüst, der CDU-Ministerpräsident von NRW, wird sich bei einer Show den Fragen stellen. In München sprechen wir mit Oliver Bäte, CEO der Allianz. Und den Rest des Abends erleben Sie am besten selbst. Alle Infos, alle Locations, Ihre Tickets finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich auf einen Abend mit Ihnen, live, laut und in bester Gesellschaft.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass so mancher Schatz, der jahrhundertelang in Schlössern und Villen versteckt war, doch noch das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Einer dieser Schätze ist ein Buch, nämlich eines der ältesten König Artus Manuskripte, die es auf der Welt gibt. König Artus, Sie erinnern sich, das ist der Mann, der das magische Schwert Excalibur aus einem Stein gezogen hat. Der Mann, der vom Zauberer Merlin beraten wird und der Mann, der die Ritter der Tafelrunde begründet hat, mit berühmten Rittern wie Parzival und Lancelot. Ob es ihn wirklich gegeben hat, das weiß man nicht genau. Wenn überhaupt, hat er nämlich um etwa 500 nach Christus gelebt. Die Geschichten seiner Abenteuer, die stammen aber größtenteils aus der Zeit um 1300, genau wie das jetzt aufgetauchte Exemplar der Artus-Sage. 700 Jahre lang war es im Privatbesitz, hatte die Hände von einem reichen Adligen zum anderen gewechselt. Und jetzt, zum allerersten Mal, könnte es in öffentliche Hand geraten. Denn im Juli wird das Buch beim renommierten Auktionshaus Christie's versteigert und dort könnten es auch öffentliche Institutionen ergattern, wenn sie die geschätzte Summe von 1,5 bis 2 Millionen Pfund aufbringen können. Ein stolzer Preis. Aber das gute Stück ist immerhin 700 Jahre alt, mit Illustrationen, die immer noch in den schönsten Farben leuchten und mit Gold verziert sind. Und es erzählt die Geschichte der wichtigsten Sagengestalt Großbritanniens. Also hoffen wir, dass wir bald alle diesen Schatz bestaunen dürfen und es für die Museen in Großbritannien leichter ist, ein paar Millionen aufzutreiben, als verzauberte Schwerter aus Steinen zu ziehen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen magischen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place.